Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus.
Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein.
Und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
Ein Gespräch über den Tod
und das Leben.
Weil Gefühle sind Gefühle, Gefühle sind Körper, Gefühle bin ich.
Das widerspricht völlig oder sehr zum Teil unserer westlichen Machbarkeitsweltlogik und unserer westlichen Kausalitätslogik von wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann. Und darum bilden sich dann Muster heraus in unserer Psyche, um das nicht mehr spüren zu müssen, und dann werden wir halt die, die wir sind. Ich lehne ja immer ein Stück weit auch mich ab, ja, mit dem, wie es mir gerade geht.
Dieser Satz, Gefühle sind Körper, ist spannend für mich.
Gefühle, Affekte sind, so unromantisch das jetzt da klingt, Produkte des Körpers. Ne?
Hallo und herzlich willkommen zu Und Aus. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Hallo Martin.
Hallo Alexandra.
Martin, wir melden uns zurück aus einer kleinen Sommerpause. Ich hoffe, du konntest sie gut für dich nutzen. Wann geht's denn wieder richtig los bei dir?
Bei mir geht's immer wie im Schuljahr, so jetzt im September geht's dann los, ja. Und dann pfeift's durch bis Mitte Dezember, ja.
Weil du sagst, wie im Schuljahr, das heißt, es hat dich dieses Sommerpausen-Feeling nie wirklich verlassen oder Feriengefühl in deinem Leben.
Ja, so meinst du das so. Du glaubst, ich habe nur so Feriengefühle wie in der Schule. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich, weiß nicht, wie diese Feriengefühle ausgeschaut hätten. Nein, weiß ich gar nicht.
Wirklich nicht, so die letzten Ferientage und dann... Innerlich wieder zusammenräumen fürs neue Schuljahr.
Da war sich da schon oft ein bisschen gefreut auf die Schule dann wieder, oder? Also schon ein bisschen, also obwohl ich die Schule gehasst habe oder die Schulangst gehabt habe, haben wir uns dann gefreut, oder wenn wir dann so die neuen Schulsachen, neue Federschachtel oder so, oder diese neuen Hefte dann, das war am Anfang war das schon spannend, ja.
Aber stimmt, ja.
Nach ein, zwei Wochen Schule war das wieder ein Gefühl wieder weg.
Dieser Zauber des Neuanfangs war immer, man hat, also ich habe auch immer geglaubt, jetzt habe ich eine neue Chance. Dieses Jahr wird's anders, aber das hat mir nicht lang gedauert.
Genau, ich habe mir immer gedacht, dass ich, weil die schönen Hefte da und sage, na, da werde ich das jetzt alles ganz ordentlich und das so und das so, und das hat genau, wie gesagt, zwei Wochen gehalten, nicht einmal.
Ja, ich war sogar besonders schlau. Ich habe mir dann immer gedacht, eben weil du sagst, schöne Hefte, schöne Stifte, dann habe ich einmal ganz mir Mühe gegeben mit der Schrift, und dann wollte ich, dass das neue Heft natürlich immer perfekt aussieht. Das heißt, wenn ich dann mitgeschrieben habe in nicht so schöner Schrift, habe ich das oft nur auf Zetteln gemacht, und war mir sicher, zu Hause trage ich das dann in schöner Reinschrift nach. Habe ich natürlich nie gemacht, und somit hat dieser große Anschlussfehler schon sehr bald begonnen, weil ich dann ja meine Unterlagen nie beisammen hatte. Ja. Das ist aber kurz war es schön. Oder?
Kurz ist schön, genau. Ja. Das ist mehr, es ist ja selten was lang schön. Ne? Das ist ja immer so. Selten ist was lang schön, oder?
Das ist zumindest eine Konstante, meinst du?
Ja, Ehepaare reden sich das oft ein, aber meistens ist, glaube ich,
da kannst du ja aus Erfahrung sprechen. Gell?
Kann aus Erfahrung reden, ja, genau.
Ach herrje. Martin, aber ja, also du hast gesagt, ein bisschen Ferien-Endstimmung kommt dann doch auf bei dir, wenn es im Herbst wieder richtig losgeht. Aber deine Praxis, wissen wir ja, ist ja trotz sommerbedingter Seminararbeitspause durchgehend geöffnet. Jetzt weiß ich ja auch, dass du in letzter Zeit deine Termine in der Praxis etwas aufgestockt hast. Was magst du eigentlich an diesen therapeutischen Sitzungen oder Begleitungen, wie man es nennen mag, besonders gern? Also auch im Kontrast zu diesen Seminaren, Vorträgen, wo ja dann doch mehrere Menschen sind.
Ja, das Vordergründige ist, dass ich in der Praxis, wenn da Menschen kommen, die an irgendeinem Lebensthema leiden, zu mir kommen ja nicht nur Leute wegen Trauerfälle, sondern auch Menschen, die halt, ja, keine Ahnung, Beziehungsthemen haben oder sonst halt irgendwie sagen, ja, ich weiß nicht, mir geht's irgendwie nicht gut oder mir geht's immer so, die reagieren in diesen Situationen immer so oder leiden am Leben halt an irgendeinem Thema. Dann ist das Schöne an der Arbeit oder das Herausfordernde vielleicht auch ein Stück weit, weil ich da mehr so der Zuhörende, der Prozessbegleitende, der Unterstützende bin, den Menschen näher mit sich selbst in Kontakt zu bringen. Und das heißt, weniger reden, weniger erklären, weniger Input wie beim Seminar. Seminar machen heißt Input geben, quasi auch, aber natürlich auch einladen zur Reflexion. Aber in der Praxis geht es wirklich darum, die Menschen vielleicht dabei zu unterstützen, sie näher an sich heranzuführen.
Für mich wäre das ja, glaube ich, ein absoluter Traumjob. Also ich stelle mir das, und das mag naiv sein, sehr ja angenehmes Arbeiten vor, aber natürlich auch sehr sinnstiftend. Wie gut gelingt es dir denn dann auch, diese Praxistür im übertragenen Sinn wieder zu schließen? Also beschäftigen dich die einzelnen Themen, die Klientinnen, die Klienten über die Sitzungen hinaus oder gelingt diese ja professionelle, gesunde Abgrenzung immer?
Ja. Ich weiß nicht, ob es um Abgrenzung in dem Sinn geht. Meistens ist es ja so, dass man mit der Klientin oder mit dem Klienten da in der Sitzung meistens in einen sehr intensiven Prozess kommt, man da auch sehr mitschwingt, man ein Stück weit auch mitempfindet. Und oft haben diese Themen interessanterweise, das ist ja wirklich interessant, das ist wirklich nahezu ein bisschen unheimlich, dass die Themen der Klientinnen und Klienten meistens auch sehr viel mit einem gerade selber zu tun haben. Das ist wirklich unheimlich ein bisschen. Also gerade wenn es um so Lebensthemen geht, also es tauchen dann oft Menschen auf mit Themen, die man selber auch gerade irgendwie hat.
Ja. Okay, wirklich?
Das ist ganz spannend, ja, ja. Jetzt nicht, dass jetzt wer meint, ja, dann therapiert sich da der Therapeut über die Klienten oder so, aber es ist recht interessant, dass man so ein bisschen auch so das hat, wo man selber gerade ein bisschen dran ist, dass diese Themen auftauchen dann auf einmal außen. Das ist schon spannend.
Oder ist das eine selektive Wahrnehmung, weil man ja ohnehin immer ein breites Spektrum an Themen hat oder es zugespitzt immer auch am Ende des Tages vielleicht um Ähnliches geht, nämlich ich mutmaße mal vielleicht um Beziehung, also in Beziehung stehen mit anderen Menschen, die sind dann mal mehr, mal weniger problematisch oder was sind so die Hauptthemen, die dir so unterkommen in so Therapiesitzungen?
Ja, oft sind es Krisensituationen natürlich, es ist was passiert, vielleicht hat es wirklich einen Todesfall gegeben, aber es geht dann nicht um Trauer oder es ist eine Scheidung passiert oder es ist irgendwas zusammengebrochen, irgendwas, was identitätsnahe ist. Also vielleicht ist der Beruf zusammengebrochen, vielleicht ist ein Mensch, hat mich wieder verlassen oder es kommt halt einfach immer mehr vielleicht was zu Gespür, dass in einem vielleicht was nicht ganz rund rennt. Aber oft sind es so Krisenanlässe, wo dann die Menschen in den bisherigen Mustern irritiert werden. Ne? Also dass die bisherigen Reaktions- und Erwartungsmuster nicht mehr so funktionieren. Und dann kommt man in eine Krise. Und meistens kommen halt dann die Menschen vielleicht, weil man irgendwas nicht mehr möchte. Also weil man sagt, ich möchte nicht die Angst haben, ich möchte mich da nicht immer so ärgern, ich möchte nicht, dass ich da Schuldgefühle habe oder einen Konflikt. Man weiß nicht, was sollte man tun. Soll ich so entscheiden? Soll ich mich für das entscheiden? Soll ich mich scheiden lassen oder nicht? Soll ich die Kinder den Kontakt mit der Oma verbieten oder nicht? Oder keine Ahnung. Ja? Und die Schwierigkeit ist auch für den Therapeuten oder für den begleitenden Menschen auch immer die, dass wir in der Normalwelt sozusagen, im normalen Annehmen, in der Alltagswelt, außerhalb von diesem Fachbereich, man davon ausgeht, na, Probleme löst man, indem man es analysiert, wo sie herkommen, und dann die Ursache irgendwie behebt, oder man muss sich halt da mit einer gewissen Willensentscheidung Traum machen. Ne? Sagen, ja, wenn die Mutter immer so ärgert, dann ärgert die halt nicht. Ne? Oder dann schaut, dass das wurscht ist. Oder
also könnte man das entscheiden.
Genau, es könnte man es mit einer Willensanstrengung da mal so machen. Ne? Also so, es gibt so diesen modernen, mittlerweile sehr inflationär modernen Begriff des Mindsets. Du musst dein Mindset ändern und das hat sowas von, das könnte man das halt einmal machen, so wie ich sage, ich ziehe morgen ein Blaushemd da und nicht ein Weiß. Ja? Das verkennt natürlich jede Funktionsweise unserer hochkomplexen, nahezu undurchdringbaren psychodynamischen Situation. Ne? Die Psyche ist was Undurchdringbares. Das ist einmal nicht so leicht mit 1, 2, 3 irgendwas zu lösen. Und das Wesentliche auch für mich als begleitenden Menschen ist immer wieder, weil das ja eine Lebensaufgabe für einen selber immer ist, dass man Probleme oder psychische Dinge meistens nicht machen kann, im Sinn von machen. Ja, im Sinn von üb halt das dreimal, denk da halt, tu halt, mach halt. Sondern dass psychische Veränderung eher passiert, so die, sagt auch die Wissenschaft mittlerweile, die Psychotherapieforschung oder auch die Neurobiologie, dass Veränderungen eher passieren auch durch sie immer genauer selber wahrnehmen können, sie immer genauer selber spüren können, im Körper, seine Gefühle, auch vielleicht spürbar zu bekommen, was ist oft hinter so sekundären Emotionen. Ne? Oft sagt die Frau, ja, wenn der Schwiegervater das da wieder sagt, okay, so eine Wut und dann die Wut und dann passiert halt das und das mit dieser Wut und dann hat das und das diese Auswirkungen im Tun, dann auch im Schwiegervater und so weiter. Und die Aufgabe vielleicht oder die Einladung als Begleiter ist, die Menschen eher heranzuführen oder zu schauen, was steckt denn hinter dieser Wut nun für Empfindungen? Und da steckt meistens was anderes dahinter. Hinter so sekundären Emotionen stecken oft die primären Emotionen. Meistens ist Trauer, meistens ist Angst, meistens ist Scham, solche Dinge. Und damit mehr und mehr in Kontakt zu kommen und sie darin viel mehr wahrzunehmen, so man könnte also sagen, viel mehr in den Körper zu kommen, viel mehr zu fühlen, was geht gerade jetzt in mir vor und vielleicht dem immer mehr Raum zu geben, was da gerade in mir vorgeht, was ich gerade empfinde, dann kann auch der Kontakt zu diesen dahinterliegenden Emotionen vielleicht entstehen. Und dadurch passiert Veränderung. Dadurch passiert mehr Selbstannahme, vielleicht auch mehr Selbstwertgefühl. Also wenn ich Dinge in mir genauer erkenne, hat das ja auch was von Wert gegeben. Also auch mir mit dem, wie es mir gerade geht. Auch wenn es, wie man das so beurteilt, negative Empfindungen sind. Die Neurobiologie sagt mittlerweile, wir sollen das eher unterlassen, auch in der Therapie, sozusagen in der Begleitung, Gefühle mit diesem Etikett zu belegen, negative oder positive Gefühle. Sondern es sind alles Gefühle, Gefühle ist weitgehend Körper und das hat alles seine Berechtigung, unsere Grundlage. Und alle Gefühle dürfen ein Stück weit auch da sein und wollen zuerst einmal gesehen werden, wahrgenommen werden von mir. Und man möchte nicht glauben, ne, was das für eine Wirkung hat mit der Zeit. So entsteht eigentlich erst dann sowas wie Selbstwert oder Selbstgefühl, Selbstwertgefühl durch dieses Selbstwertgefühl.
Und auch Mitgefühl mit einem
Selbst. Genau, wollte ich gerade sagen. Dadurch mehr Mitgefühl und schon entsteht viel mehr Mitgefühl mit der Mitwelt. Schon kann es sein, dass dann die Frau, wenn der Schwiegervater wieder was sagt, beim nächsten Mal auf einmal bemerkt, jetzt reagiere ich gar nicht wütend auf einmal, habe ich nicht wütend reagiert, sondern ich habe auf einmal bei dem Satz, den der gesagt hat, sofort mehr Trauer gespürt, dass man es eigentlich traurig macht, was er sagt. Und schon ist dieses Muster durchbrochen, sozusagen. Schon reagiert sie nicht mit Wut, weil wenn sie mit Wut reagiert, reagiert der Schwiegervater natürlich auch auf seine Art dann, das zu dem Muster dazu passt, und schon so, ne? Das ist der Fehler, ne, warum zum Beispiel jede Friseurin oder jede Kölnerin glaubt, sie ist Psychologin. Weil die Leute ganz viel erzählen, ne? Und dann reden sie halt mit den Leuten und dann schimpft halt die Frau über die Schwiegermutter und dann sagt die, ja, dann müssen sie halt einmal auch sagen, müssen sie grenzen, sie, ja, genau, danke, schönes Gespräch. Und dann glaubst du, das ist Psychologie oder Psychotherapie oder psychologische Beratung, das ist natürlich nicht. Ne?
Und hat aber das, bestimmt jetzt, auch eine Funktion, ne? Also dieses beim Friseur Funktion oder beim
entlastet. So, na, klar, so wie jeder Rausch einmal oder ein paar halbe Bier entlastet und so weiter, aber es ist keine Dauerlösung und es ändert aber die Sache sicher nicht. Das ist wie ein Schmerztabletten halt wieder mal, ja, wenn ich extrem Zähnweh habe, ist ein Schmerztablett auch gut, aber es löst die Geschichte sicher nicht. Ja, also du musst zum Zahnarzt, das hilft nichts. Ne? Und das ist halt mein Zugang auch mehr. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist die Psychotherapeutinnen sagen das alle so oder die psychologischen Beraterinnen sagen das alle so. Aber das ist so die Einladung.
Und zu diesen, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, zu diesen primär Gefühlen oder dahinter liegenden Gefühlen, das ist quasi so ein Stück Weg, den man gemeinsam geht. Habe ich das richtig verstanden? Also da bietest du auch diesen geschützten Raum und diese Anleitung, dass man da hinkommt und sich das anschauen kann, was vielleicht noch alles hinter erst gemeinten, gefühlten Sachen steckt.
Ja, dafür bietet man den Raum. Aber natürlich ist das auch wieder was, wo ich nicht hergehen kann und sagen kann, ich als begleitender Mensch sagen kann, so, und das mache ich jetzt mit dem, dass wir da hinkommen. Ne? Sondern wiederum braucht es da immer an sich arbeiten, auch als beratender Mensch. Der Weg dorthin führt eher über das wahrgenommen werden. Also wenn da jetzt einmal ein Mensch kommt in das Setting, so bei mir sitzt, dann ist einmal das Wichtigste, dass einem wer gegenüber sitzt, der ihn wahrnimmt, so wie er ist, und der da sitzt, auch möglichst, also ich als beratender Mensch, der dann auch da halbwegs authentisch da sitzt. Und jetzt nicht da in der Rolle des Psychologen und des Herrn Doktor und der jetzt da weiß, ne, weil viele Menschen glauben ja am Anfang, dass das so anrennt wie bei einem Arzt oder bei der Ärztin. Ne? Ich gehe hin, schildert ein Problem und der sagt mir dann, was man dann. Das mag manchmal funktionieren, vielleicht auch psychisch vielleicht bei Dingen. Ne? Es kann wirklich sein, wenn wer eine handfeste Diagnose hat, vielleicht eine klinische, echte Depression und dann braucht es vielleicht auch Medikamente, aber das ist ja nicht mein Baustell, sondern meine Themen sind so diese allgemeinen Lebensschwierigkeiten, die man oft einmal hat. Ne? Und da ist sicher so einer der Königswege, die Menschen näher an sich heranzuführen, dass der Betroffene, die Betroffene einen Mitmensch gegenüber sitzen hat, der halbwegs echt da sitzt, so wie er heute ist, und der mich wahrnimmt. Ja? Und durch dieses Wahrgenommenwerden von jemandem nimmt man sie mit der Zeit auch selber besser wahr. Es gibt einen psychotherapeutischen Ansatz, der das sehr vertritt. Das ist dieser personenzentrierte Ansatz, wo man sagt, es geht um die Person, die da sitzt und wie sie ist und sie darin wahrzunehmen. Ne? Und das auch rückzumelden. Ne? Dass ich zum Beispiel Es war neulich ein Mann bei mir, den ich irrsinnig gern mag, der kommt schon länger, war Zeit seines Lebens Koryphäe, also Operateur, also Arzt, und leidet sehr am Leben und am Altwerden und am Kränkerwerden und so ein bisschen auch so eine Lebensrückschaubilanz, die für ihn momentan nicht gut ausfällt, so wie er glaubt, und leidet sehr am Nachlassen der körperlichen Funktionen und so weiter. Und ist dadurch auch schon manchmal sehr vergrämt und hasst schon eher die Welt und die Menschen und so, ja? Und so. Und das macht mich sehr betroffen und das berührt mich sehr. Und weil man auch so sieht, was so ein Menschenleben ausmacht, ne, irgendwann ist man dann alt und man wird krank und man wird weniger und ja. Dann hat er irgendwann mal erzählt, dass er auch die Enkelkinder nicht aushält, weil die einfach so laut sind und einfach so Rabauken sind, ja, und so und so. Und letztes Mal sagt er, ja, und wenn dann die Enkelkinder da sind, und dann sagt er, hat sie ja so gern und er kennt sie oft fressen, ja, so gern hat er es dann, ja, oft. Und das hat mich sehr berührt. Ein paar Sätze später sage ich, ja, sowieso darf ich Ihnen da jetzt noch was sagen. Sagt, ich finde das so schön, sage ich, weil Sie auch eine irrsinnig zärtliche Seite in sich haben. Eine irrsinnig zarte Seite. Und da sind sofort die Augen übergangen. Ja. Also das ist gemeint mit Wahrnehmen. Ne? Also er hätte das nicht so bewusst wahrgenommen. Er hat gesagt, ja, die habe ich zum Fressen gern, aber er hätte das nicht jetzt so im Gespräch benannt.
Er hat sich in der Situation nicht so wahrgenommen, sondern er hat halt an die Enkelkinder gedacht und an sein Gefühl für sie, aber nicht, was er eigentlich damit ausdrückt oder was ihn ausmacht in diesen
Situationen. Was ihn ausmacht, genau. Und das war dann eine wichtige Brücke, diese Zärtlichkeit, dass ich dann zu ihm gesagt habe, Herr Doktor, ich bin der Anwalt auch da herinnen für Sie oder dafür, dass Sie auch mit sich zärtlicher umgängen. Mhm. Ja? Weil hinter dieser ganzen Wut, hinter dieser ganzen Trauer, dass er alt wird, nicht mehr so kann, ne? Da braucht es ja diese Zärtlichkeit, diese Trauer, diese Wut wahrzunehmen. Ne? Er ist eher geneigt, diese Wut, diese Trauer weghaben zu wollen, vielleicht durch ein Medikament oder so. Aber die hereinzulassen und sie wahrzunehmen, dass sie da ist. Ne? Mhm. Nur das kann in Richtung Veränderung gehen.
Ja, und auch Richtung, ne? Das ist erträglich. Also jetzt, weil, genau. Nur wenn du das schilderst, ja, das ist natürlich etwas, was uns alle betrifft. Mhm. Und so wir noch länger hier sein dürfen, einfach auch ganz massiv betreffen wird. Also ich kann da gut mitfühlen und mitschwingen.
Weil ja nur was passiert, was ich schon gesagt habe, ist, dass diese Unterteilung zwischen negative und gute oder schlechte Gefühle nicht sinnvoll ist. Weil Gefühle sind Gefühle. Gefühle sind Körper, Gefühle bin ich. Ja. Und zum Beispiel zu diesem Arzt, wenn der jetzt permanent versucht und auch zur Psychiaterin geht und was weiß ich, oder zur Psychologin gehen möchte, um etwas zu tun, dass diese Traurigkeit weg ist, was ihm nicht gelingt, es gelingt ihm eh nicht, oder es ist ihm bis jetzt nicht gelungen, dann will ich ja immer auch einen Teil von mir weghaben. Mhm. Ich lehne ja immer ein Stück weit auch mich ab, ja, mit dem, wie es mir gerade geht. Und das kann natürlich nicht angenehm werden und da kann kein innerer Friede entstehen, ne?
Dieser Satz, Gefühle sind Körper, ist spannend für mich.
Naja, Gefühle, Affekte sind, so unromantisch das jetzt da klingt, Produkte des Körpers, ne? Keine Körperlichkeit. Mhm. Wir sagen nicht umsonst, wir drücken ja nahezu alle Gefühle über Körpermetaphern aus. Wir sagen, das ist mein Bauchgefühl, hat man gesagt, ne? Oder da hat es mir den Magen zusammengekrampft, oder das hat mich zur Weißglut gebracht, oder da könnte aus der Haut fahren. Wir belegen schon alleine mit den Metaphern, die wir verwenden, dass das eine körperliche Angelegenheit ist. Mhm. Und vielleicht jetzt noch als Draufgabe, die ganze Romantik zusammenzuhauen. Io ist der ja von nichts ausgeht, ne, was wir Seele, Psyche nennen, was soll das anders sein? Natürlich als körperliche Erscheinungen, logischerweise, ne, Produkte.
Mhm. Chemische, ne? Also, Prozesse und so. Na, da ist auf dich Verlass, ja. Wenn es darum geht, die Romantik.
Ja, genau, da bin ich gleich da. Aber darum ist ein wichtiger Zugang, ja, auch dieser Körper, ne? Darum sage ich oft auch, was erleben Sie jetzt gerade, oder dass ich oft einlade, oder dass ich auch bei mir selber aufschaue. Man reitet so schnell mit dem Verstand weg, sozusagen. Man ist gleich, man ergeht sich in irgendeinem gedanklichen Grübelmuster, man ergeht sich in irgendeinem geistigen Wutanfall und diskutiert mit wenig Geiste oder sind da noch Rache und ist da ganz irgendwo gefangen, ja. Und es ist immer die Einladung zu schauen, das wahrzunehmen, was ich da gerade tue, dass ich da gerade mit dem Schädel da gerade in einem Grübelkreislauf, bam, bam, und das ist immer so die Einladung zu sagen, hol ja mal den Geist sozusagen heim, ja, und schau, was ist jetzt gerade, wo ich da sitze, was ist jetzt gerade? Ich bin wütend, ich mache mir diese Gedanken, was spüre ich im Körper, was spüre ich im Bauch, was ist genau da jetzt gerade? Ja? Und schon fangen sie diese Geschichte zu verändern an, weil es wahrgenommen wird, sozusagen ganz anders. Ja? Das ist eine immerwährende Einladung an uns im Leben. Das ist nichts, was man jetzt einmal kann, das ich auch nicht kann permanent. Ja? Aber mit den Klienten da herinnen lerne ich das auch permanent sozusagen, da dran zu bleiben oder sich da ganzheitlicher betrachten. Das ganze Wort mag ich nicht, aber sozusagen mit sich mehr und mehr in Kontakt zu kommen.
Also ich schwinge jetzt tatsächlich immer noch bei dem Satz, Gefühle sind Körper, auch deswegen, weil ich den nicht nur wahnsinnig interessant finde, sondern auch vielleicht sehr zielführend oder heilsam, weil wenn ich daran denke, das kommt mir auch immer wieder in Gesprächen unter, dass es immer noch viele gibt, die so ein bisschen Berührungsängste haben, wenn es um das Thema Psychotherapie oder generell therapeutische Begleitung geht, dass da immer noch etwas vorherrscht wie, ja, das sind halt Gefühle und die muss man selbst handeln oder halt zur Not auch aushalten können, während man das jetzt bei körperlichen oder physischen Gebrechen oder physischen Verletzungen zum Glück nicht denkt, ja, und schneller zu einem Arzt oder Spezialisten geht. Und dieser Ansatz zu sagen, Gefühle sind Körper, würde das ja mehr oder plastischer oder verständlicher gleichsetzen. Oh. Ja, und somit auch vielleicht die Schwelle oder die Hemmung etwas nehmen, sich da auch professionelle Unterstützung zu nehmen.
Ich weiß, was du meinst, wenn man sagt, das ist eine Körperangelegenheit, das ist legitim.
Ja. Ich glaube, dass man sich leichter tut. Wenn ich einen gebrochenen Fuß habe, gehe ich auch röntgen und lasse den schienen. Während, wenn ich jetzt einfach länger traurig bin, mir denke, ja, wird schon wieder besser werden.
Ja, man kennt das ja zum Beispiel, dass man Gefühle über den Körper sehr gut regulieren kann, auch schon allein über Atmung kannst wahnsinnig gut Emotionen regulieren. Sei einmal extrem wütend und dann tue einmal nur ein paar Minuten, 3 Sekunden einatmen und 5-6 Sekunden ausatmen. Ja. Wird die Wut sofort anders werden. Aber jetzt ist natürlich nicht das Rezept, ja, atme halt, dann sind Gefühle wurscht, sondern, oder dann, so kann man das jetzt behandeln quasi. Nee, oder ich kenne das zum Beispiel, gerade im Sommer, wenn ich daheim bin, so wie jetzt, oder mehr daheim bin und nicht so viel mehr rumfahren muss, dann gehe ich sehr viel, gehen. Also ich gehe im Böstlingberg oder im Freienberg. Und es ist unglaublich, wie dieses Gehen bei mir Gefühle reguliert. Ja, also wenn ich da schon in einem Zustand bin oder Angst oder in einem Grübelkreislauf stecke oder irgendwie von einer Wut umgriffen bin und ich bringe es nicht weg oder so, wenn ich dann gehe 1,5 Stunden und gescheit schwitze und ich gehe da bergauf zügig und so weiter, ja, dann ist es einfach nachher anders. Natürlich habe ich die Wurzel des Problems nicht gelöst, ja, aber ich kann einmal mehr zu mir kommen. Ich kann mich wieder mal auch ein bisschen distanzieren von dem. Und kann es vielleicht wieder anders angehen. Also das kennt man jetzt aus der Alltagspraxis. Und ich habe zum Beispiel vor kurzem einen seelischen Schmerz sozusagen ganz stark gespürt. Und ne, so, ja, aus meiner Biografie ist da viel in mir daheim auch und solchen Dingen. Und das war halt da ganz intensiv. Ich habe schon gewusst, es hat ein paar Auslöser gegeben an dem Tag und das war dann am Abend echt ganz intensiv. Und ich versuche halt mittlerweile, und das gelingt auch nicht immer gut, eben mit denen in Kontakt zu bleiben. Nicht etwas zu tun, dass ich es nicht mehr gespürt, sondern ich versuche mich dann dem hinzugeben. Und was mir sehr gut hilft, ist dann oft hinlegen, Couch, und dann eine schöne Musik auftragen. Ja, Musik, die mich extrem anhält oder berührt. Dann kann es auch sein, dass mal die Tränen kommen und so weiter. Ja. Und ich habe dann gespürt, boah, da ist ein ziemlicher Schmerzknäuel da. Ja. Und das ist sicher 2 Stunden so gegangen. Und das ist aber nicht weniger geworden. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse das jetzt einfach. Und auf einmal nehme ich wahr, oder nicht auf einmal, aber fange ich an wahrzunehmen, dass ich eigentlich körperlich komplett verspannt bin. Ich habe am Tag vorher sehr intensiv trainiert. Ja. Also entweder ich gehe am Berg oder ich mache daheim so Übungen und da mache ich halt oft Liegestütze und auch extrem viel Kniebeugen und so Sachen. Ja. Und ich einfach gespürt dann, auf einmal habe ich so gut gespürt, dass ich eigentlich total Muskelkater habe. Ja, in die Oberschenkel, im Becken und ich. Und dann nach diesen 2,5 Stunden da liegen und mit dem hingeben, diesen Schmerz halt Raum geben, so muss man sagen, habe ich da, ich muss mich jetzt dehnen. Ja, und habe mich dann mit Jogginghosen anzogen, mir so dicken, mein Mappen da am Boden gelegt und habe dann angefangen, Dehnungsübungen zu machen. Da habe ich ein paar so ganz gute Dehnungsübungen, ja, so für das Becken, für die Oberschenkel, für was, das und das und das. Und ich habe diese Dehnungsübungen gemacht, das waren vielleicht, ja, weiß nicht, insgesamt 4 Stunden oder so, und dieser Schmerz war weg. Ja. War komplett aufgelöst. Nein, jetzt kann man nicht hergehen und sagen, ja, was ist ein Schmerz, was macht diese Dehnungsübungen, sondern dieses immer mehr spüren, dass ich da gerade verspannt bin, ist eigentlich erst auftaucht, weil ich dem Raum gegeben habe. Ja? Nächstes Mal ist vielleicht was anders. Nächstes Mal ist vielleicht so, dass durch das Weinen und da liegen und dem Raum geben eh leichter wird. Ja. Okay. Und jetzt ist es aber so, warum man dann oft wen braucht, einen begleitenden Menschen, weil bei den wirklich wesentlichen Themen oft in uns, ne, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel aufgreifen von der, wie ich erst gesagt habe, so die Schwiegertochter, wenn der die Frau, wenn der Schwiegervater das sagt, wird so wütend oder so, ja, solche Sachen. Mhm. Wie wir geredet haben von den sekundären Gefühlen, dass dahinter oft primäre Gefühle sind, die durch diese sekundären verdeckt werden aus einem Schutz, aus einer Schutzidee heraus. Das können oft Gefühle sein, eben Angst, Trauer, Schmerz, Scham, die so geschützt werden wollen oder müssen, weil sie so bedrohlich wirken, dass man sie dem alleine nicht ganz stillen kann. Und erst in einer vertrauten Beziehung mit einem begleitenden Menschen kann man da langsam Kontakt kriegen zu diesen Gefühlen, weil es nicht allein da muss, quasi, ne? Weil da wer dabei ist. Jetzt kann ich mich vielleicht mehr dann langsam heranwagen, ne? So wie du vielleicht Angst hast, dass du im Fenster in den Keller gehen willst und wenn wer mit oben geht, geht's vielleicht ein leichter, ne? Und so, ja.
Geht's vielleicht ein bisschen leichter, aber ich kann mir auch vorstellen, weil du jetzt Schuld, Scham angesprochen hast, die gehören ja zu sehr, sehr unangenehmen und vor allem sehr starken Gefühlen, dass diese Angst, diese ganz bewusst fühlen zu müssen, unter Anführungszeichen, auch etwas sein könnte, wo man dann eher noch vorsichtig ist oder eben Angst hat davor.
Ja, man darf es nicht vergessen, wenn es so basale Gefühle sind. Scham zum Beispiel, ne? Das ist immer ein Hinweis, wenn so ganz basale Schamthemen hinter was stecken, dann ist das ja auch biografisch ganz zentral. Also dann waren das wahrscheinlich ganz viele Erfahrungen als kleines Kind schon oder so, eben nicht wahrgenommen zu werden, eben nicht gesehen zu werden als der, der man ist, nicht als der gemocht werden, der man war. Und das müssen keine traumatischen Geschichten gewesen sein. Und da sagen dann die Leute, nein, ich habe eine schöne Kindheit gehabt, um das geht's nicht. Das reicht schon, wenn die Eltern die Kinder permanent fehlwahrnehmen, ein Stück weit. Mhm. Ja, also nicht ganz gescheit mit ihnen in Resonanz sein können. Die Gefühle der Kinder nicht ganz lesen können, nicht adäquat darauf reagieren können. Schon entstehen in der Psyche dann, das ist Scham. Und da entstehen Schmerzen und so weiter. Und darum bilden sie dann Muster heraus in unserer Psyche, um das nicht mehr spüren zu müssen. Und dann werden wir halt die, die wir sind. Ja, und wie wir halt dann, und wie wir halt reagieren, und wie wir halt wahrnehmen. Ja, wie wir halt dann reagieren und die Welt einordnen und auf Beziehungen reagieren und keine Ahnung. Ja. Und dann sucht man sich oft Leute, die wie der Schlüssel ins Schloss passt, ja, und so weiter. Und das kann oft gut gehen eh. Und oft sind aber dahinter so starke Verwundungen in der Psyche gewesen. Dieses wahrgenommen werden war vielleicht sehr den Selbstwert angreifend und sehr schamerzeugend, dass dann diese Muster, die dann drauf entstehen, um das nicht mehr spüren zu müssen, dysfunktional werden, einfach nicht gut werden, ne? Dass ich leicht wütend bin, dass ich eifersüchtig bin, dass ich sehr narzisstisch bin und die Welt oder die tyrannisiere in Wahrheit. Oder dass ich eigentlich gar keine Kontakte recht habe. Ich habe zwar einen Haufen Kontakte und ich habe einen Haufen Freunde um mich und ich bin da und unterwegs und alles ist lustig und da, aber in Wahrheit bin ich mit niemand wirklich in Beziehung. Ja? In Wahrheit bin ich völlig einsam. Ja? Und das kann nicht sein, dass das Menschen gerade mit dem Alter oder in Krisensituationen auf einmal mehr und mehr zu spüren beginnen, dass da drinnen was nicht passt. Und dann ist es ratsam, dass man vielleicht wohin geht. Weil vielleicht da Gefühle dahinter stecken oder eben aus einer Zeit und in einer Tiefe, wo man sich vielleicht alleine ja momentan gar nicht zubetraut und der begleitende Mensch tut ja nichts, der erkennt das ja jetzt nicht sofort und sagt, da gehen wir hin. Sondern es geht um diesen Prozess, der dann da entsteht, und da ist ein begleitender Mensch, der mich so wahrnimmt, wie es mir geht, ich fühle mich halbwegs wohl bei ihm, ich fühle mich halbwegs sicher, ne, und so langsam kommt man mit immer mehr in sich in Kontakt, ja. Und das kann verändern, das kann eine Veränderung vielleicht danach herbeiführen.
Wenn du sagst, man sucht sich dann oft Partnerinnen, Partner, die wieder Schlüssel ins Schloss passen, meinst du dann, wo man ja in der Beziehungsdynamik Ähnliches, wie man es vielleicht in der Kindheit erlebt hat, wiederholt oder eben genau das Gegenteil erfährt?
Ja, kann alles sein. Ne, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade mit einer Dame geredet, das war sehr spannend. Ne? Sie, der Mann, haben sie nach 25 Jahren getrennt. Und sie hat nach der Trennung erkannt, wie frei sie jetzt eigentlich ist und wie einengend diese Beziehung war. Und er war eigentlich sehr manipulativ, hat auch keinen Zugang gehabt zu seinen Gefühlen. Er hat jetzt schwer gelitten, könnte man sagen, unter so einer inneren narzisstischen Not. Also ich werde nicht gesehen und ich will aber, dass ich gesehen werde. Oder ich brauche Beziehung und ich will die nicht verlieren und ich habe Verlassenheitsangst, aber das wird nie so gespürt, sondern er ist halt dann einfach bös oder manipulativ oder sie beherrschend oder was auch immer. Ja, das hat so ein wenig so eine narzisstische Not. Und Menschen in narzisstischen Not haben dann oft jemanden, der komplementär dazu ist, nicht? Der ihn bewundert, der sich manipulieren lässt, weil er sagt, na, der weiß sich viel besser. Oder der auch dem helfen will. Ja, ich weiß, er ist arm und ich möchte mir und so. Und schon stützt es dann sein Muster quasi. Ne? Mhm. Wenn die Partnerin da jetzt dein Beispiel jetzt sagen würde, du musst klar mit mir kommunizieren, was du für Bedürfnisse hast und was du brauchst, dann würde das nicht so funktionieren, weil den Zugang hat er nicht. Mhm. Ne, er hat Angst vor Verlassenwerden, er hat Angst vor Trennung, es gibt viel Trauer und viel Schmerz, das er nicht spüren kann, aus seiner Biografie heraus entstanden. Mhm. Und er manipuliert halt sozusagen da seine Frau und seine Umwelt, dass man bei ihm bleibt und dass er die klein hält sozusagen. Ja? Mhm. Und sie ist sozusagen das Geschloss dazu. Sie aus ihrer Biografie hat gelernt oder hat verinnerlicht, dass man sich da anpasst, dass man den helfen sollte, dass man da, dass vielleicht meine Gefühle eh gar nicht so richtig sind. Er weiß ja sicher besser, was er sagt. Also was ich empfinde, das ist eh sicher blöd und so weiter und so weiter. Ne? Und meistens ist er dann auch großartig. Vielleicht ist er so wie der ist ein gescheiter Philosoph und hat eine leitende Funktion. Und ne? Also man ist dann für jemanden wichtig und so. Und das sind halt dann so Mustergeschichten, die da entstehen können. Ne?
Ja, voll
und bei irgendwann kracht es zusammen. Ne? Dann, bei der Dame ist dann zusammengekracht. Und genau, aber das ist nicht so einfach. Man kann jetzt nicht sagen, ja, das ist dann, wann wer immer geschlagen wird, wieder sucht er sich wieder, wenn der schlagt. Aber das kann schon sein. Auch.
Ich überlege es gerade, weil ich mir denke, naja, also dieses so gut mit sich in Kontakt zu sein, sich selbst auch in der Form oder in der, unter Anführungszeichen, notwendigen Form wahrzunehmen, ist wahrscheinlich generell Mangelerscheinung bei uns allen. Also das kann ich mir ja fast nicht vorstellen, dass jemand überhaupt so aufwächst, dass er das auch mit an die Hand bekommt, bewusst. Das ist also ein Riesenfeld, wo wir also alle aufgerufen sind und uns Gutes tun können. Jetzt stelle ich mir das so vor, dass auch der Zeitpunkt immer so ein Thema sein kann. Ich habe erst letztlich mit einem Bekannten gesprochen, dem ich dich unter anderem auch ans Herz gelegt habe. In dem Fall ging es um den Tod seines Vaters, der ungefähr ein Jahr zurückliegt, aber auch um andere offensichtlich noch sehr belastende Erfahrungen mit dem Tod, Bilder, die sich zum Beispiel in der Zeit als Zivildiener bei ihm im Rettungsdienst eingebrannt haben. Aber generell stelle ich mir gerade diese Zeitpunktfrage, wann macht es Sinn oder soll ich mir professionelle Unterstützung holen, gerade bei den Themen Trauer, Tod, Verlust, extrem schwierig vor, weil man ja dazu neigt, diesen Zustand, dass es einem schlecht geht, als Normalzustand einzuordnen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, dass man sagt, ja, ist eh klar, dass es mir jetzt so schlecht geht, weil ich ja trauere. Gibt es da irgendwelche Parameter, die mir aufzeigen könnten, dass es doch gescheit wäre, sich vielleicht begleiten zu lassen?
Wenn mich wer fragt, meistens fragt mich jemand, nicht weil er betroffen ist, sondern vielleicht seine Mutter oder so, ja. Mhm. Wo man sich Sorgen macht, dass man mich fragt, sollte ich nicht wohin gehen oder so, ja. Sollte man der nicht empfehlen, dass wohin geht. Dann ist so der erste Blick, glaube ich, so, na, wie lebenseinschränkend ist denn? Also, wenn die Mutter jetzt, wo das Kind gestorben ist, ein Jahr später immer noch in dem Kinderzimmer sitzt, das Kinderzimmer konserviert, nicht mehr rausgeht, keine Sozialkontakte mehr hat, nicht mehr in die Arbeit geht und so nach einem Jahr noch immer, dann wird man sagen, ja, da ist sicher dringend angezeigt. Wenn jetzt der Mann, wo die Frau gestorben ist, die Jacke von der Frau von der Garderobe nicht wegräumen will und das Bett so lässt, wo die Frau immer gelegen ist und ihr Nachthemd da hinlegt und das seit 2 Jahren so hat, aber mit seinen Haber am Stammtisch geht, Rosenmatte, die Enkel von der Schule holt, Asphalt schießen geht, dann mache ich mir da keine Sorgen. Aber du sprichst ja so die eher akutere Zeit an, ne? Man kann sich, glaube ich, als Trauernder schwer vorstellen, dass ein Gespräch mit jemandem oder also ein professioneller Akt mit jemandem entlastend sein kann. Das kann man sich schwer vorstellen, weil man sich denkt, ja, was soll eben der sagen, was soll man denn der tun, der kann sich auch nicht ändern. Mhm. Ja, was soll, wieso soll jetzt wohin gehen, der kann meinen Buben auch nicht mehr zurückbringen. Ja, warum soll ich das tun? Das stimmt schon, aber man unterschätzt sozusagen die Kraft des Wahrgenommenwerdens und man unterschätzt die Kraft, dass da dann wer sitzt, wenn man den Richtigen erwischt, wenn gut, dass da dann wer sitzt, der eben nicht mit mir so umgeht und nicht so reagiert auf meine Trauer und auf meine Äußerungen in dem Zusammenhang, so wie die Mitwelt sonst reagiert. Die Mitwelt reagiert ja meistens druckerhöhend, ne? Dass man die Mitwelt sagt, ja, nein, Mama, ja, nein, du, aber Mama, schau her, Mama, das musst akzeptieren jetzt dann auch mal, Mama, der Papa ist schon halb so, schau, Mama, Mama, du musst wieder mal ein wenig rausgehen, also, ne? Das erzeugt irrsinnigen Druck, ja, und wie jetzt sonst nur die Mitwelt reagieren kann. Meistens reagiert die Mitwelt nicht so, dass man sagt, okay, da habe ich mich mal wahrgenommen gefühlt, verstanden gefühlt und das Gegenüber hat es auch ausgehalten, sprachlos zu sein und keinen Ratschlag geben zu können, sondern einfach nur einmal da zu sein und mir den Raum zu geben, mich so zeigen zu können, wie es mir arschelendig geht und keine Sau kann wahrscheinlich was tun. Diese Kraft, wie entlastend das sein kann, unterschätzt man massiv. Und das wäre so die Aufgabe von einem professionellen Menschen, der mir da gegenüber sitzt vielleicht. Und dann natürlich zusätzlich vielleicht mir durchaus nur das eine oder andere auch sehr wohl auch an, ich sage es jetzt so, das eine oder andere vielleicht kleines Rezept oder Ratschlag, der vielleicht dann wirklich helfen kann. Also ein Tipp, schauen Sie, ne, oder Sie dürfen sich auch ablenken, ja. Das unterschätzt man, aber indem ich ja kein klinischer Psychologe bin oder Psychiater mit Diagnosen, jetzt tue ich mir da schwer zu sagen, ob dann und dann bei diesen und jenen Parametern, ne, sicher, ich würde auch wohin gehen, wann zum Beispiel Schuldgefühle sehr lang, sehr stark bleiben. Ja, dass Schuldgefühle am Anfang einmal da sind, ist im Todesfall ganz eine normale Angelegenheit. Oft auch Schuldgefühle, die mit der Sache gar nichts zu tun haben, also wo es eben nicht wirklich irgendeinen Zusammenhang gibt, ne, wo die Frau sagt, hätte doch im Sohn da auf die Nacht das oder das gegeben oder gesagt oder dann war er nächsten Tag vielleicht später dort oder dort hingefahren und war dann so Sachen. Aber Schuldgefühle, wenn die vielleicht zu quälend wären und nicht leichter wären mit den Monaten oder so.
Also ich kann nichts mehr sagen, ja. Na, ich lerne da für mich ohnehin, es gibt diesen falschen Zeitpunkt, gibt sowieso nicht und diese Selbstwahrnehmung, ja, diese Gefühle sind Körper, auch Körpersache, da schließt sich für mich jetzt auch so ein Kreis generell und auch diese Selbstfürsorge und Selbstliebe ist ja auch etwas, was einem zu einem Therapeuten, einer Therapeutin gehen lassen kann, eben um diese Selbstwahrnehmung und gesehen werden noch bewusster sich ins Leben zu holen und zu schauen.
Das was ist nur wichtig vielleicht. Bei dem Selbst, bei dem sich wahrnehmen geht es nicht darum, oder dem das kann es nicht gehen, weil das gelingt uns nie, dass man sagt, ja, ich nehme mir jetzt wahr, so wie es gerade ist und das kann ich vollumfänglich wahrnehmen, das geht ja gar nicht. Und ich kann mich ja nie ganz kennenlernen vielleicht da. Also ich kann, ne, das meiste in unserem psychischen Leben spielt sich unbewusst ab. Ja, das bestätigt auch die Neurobiologie. Das Allermeiste ist uns eben nicht zugänglich. Also wenn wer sagt, ich versuche völlig authentisch zu sein, dann müsst schon lachen. Ja? Was ist authentisch? Ja, oder was ist, das bin jetzt wirklich ganz ich oder so. Das ist ganz schwer zu sagen. Aber es geht eben darum, sich als Mensch kennenzulernen, wie unsere Psyche funktioniert, kennenzulernen und der Kerl kennenzulernen, dass man vieles nicht wahrnehmen können oder im Griff haben. Aber ich kann immer wahrnehmen, natürlich schon, was ist jetzt gerade? Was empfinde ich gerade? Und man kann Gefühlen Raum geben, ne? So wie ich das Beispiel gesprochen habe, ne, mit meinem Schmerz, dann gehe ich nicht her und schalte mir was im Fernsehen nicht, dass ich mich ablenke oder ich zauf zwei Bier, was ich nicht tue, oder ich tue jetzt irgendwas, was halt Leute dann tun, um das nicht spüren zu müssen. Könnte man auch mal den umgekehrten Weg einschlagen und dem Raum geben, ne? Das da sein oder lassen, das genau anschauen. Genau anschauen. Wo sitzt's genau? Ich hab's da so gespürt, da beim Mageneingang und da beim Herz auf, ein irrsinniger Druck und ein irrsinniger, boah, ja. Und das einfach da sein lassen. Vielleicht lege ich sogar eine Hand drauf. Das hat dann auch was von sich berühren, von wie wenn man wie eine Hand auf die Schulter legt und sagt, ja, ich sehe dich, dass es da gerade so geht. Und das ist eine Form von Selbstwahrnehmung und das ist auch eine Form von Wertschätzung sozusagen. Und da liege ich nicht da und sage, ich hab mich so gern, ich bin so arm, sondern ich nehme jetzt in dem wahr. Und das ist genauso, wie wenn ich in der Therapie oder bei einer Therapeutin sitze, die mich in diesem Schmerz voll wahrnimmt. Ich kann mich erinnern an meine wunderbare Psychotherapeutin, auch, wo ich früher viel war. Ja, da waren genau solche Szenen, ne, wo sie dann auch da sitzt und ganz auch bei mir ist in diesem Mitempfinden, was ich da gerade spüre. Und sie kriegt auch oft feuchte Augen und ist ganz da. Und so hat sie gesagt, ja, so traurig. Das einmal sein zu lassen. Wir sind, das ist eine Kulturfrage, wir sind ganz schnell bei dem Problem lösen müssen. Das ist gar nicht gut. Ja, was ist denn da dann überspaltet? Dann sitze ich da und habe ich nur mehr Schmerz. Das muss ja weg. Muss ich was tun, was machen. Ein Rezept, 1, 2, 3, Übung, das. 7 Schritte zum Glück. Ja, 7 Schritte zum Glück. Achtsamkeit. Du auch jeden Tag ein Dankbarkeitstagebuch machen, musst du 5 mehr atmen, musst du üben, machen, Rituale üben. Ja. Da ist diese Berater, Coaching, Psychowelt voll. Ja. Alle wissen, wie es geht, alle wissen, wie man tut, 7 Schritte dorthin, 3, weiß ich nicht, 5 Wochen Selbstwerttraining, 8 Katastrophen. Und dass dieser Markt so groß ist, belegt, dass da irrsinniger Drang da ist, etwas lösen zu können, was man so wahrscheinlich nie lösen kann.
Mhm. Mhm. Ja? Dabei ist es eigentlich unter Anführungszeichen manchmal auch ganz einfach oder leicht, indem man einfach den Faktor Zeit sich nimmt. Genau. Und einfach mal lässt, sich sein lässt, hinschaut.
Genau. Anzuerkennen und sich dem hinzugeben, was das Menschsein eigentlich ausmacht, dass wir das Weiste nicht machen können, sondern es geht ums Sein. Es hat, das, was wir jetzt geredet haben, das Wahrnehmen, da könnte man sagen, das ist ein Seinszustand. Dass ich sage, ich nehme mich wahr, wie es mir gerade geht. Das ist Sein. Es gibt eine Psychotherapie-Richtung, die sagt, es geht nicht um Lösungsorientierung, dass man was lösen muss, sondern es geht um Seinsorientierung. Dass man sich daran orientiert, was ist gerade, das wahrzunehmen. Mhm. Es gibt die schöne Aussage vom, glaube ich, dieser Rogers war das, ein Psychotherapiegründer, Vater, der gesagt hat, wenn man was wahrnimmt oder verändern kann sich nur dann was, wenn es auch da sein darf, sozusagen, wenn ich es erst einmal anerkenne, in dem Sinn, dass ich es wahrnehme, genau, ne? Und auch tief wahrnehme und so. Das widerspricht völlig oder sehr zum Teil unserer westlichen Machbarkeitsweltlogik und unserer westlichen Kausalitätslogik von wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann. Mhm. Und das ist psychologisch, merkt man zunehmend, und auch was die Psyche betrifft, das kann man auf die Psyche meistens und auf viele Systeme der Welt nicht anwenden. Mhm. Auf einem ganz schmalen Bereich kann man es vielleicht anwenden, darum hat die Medizin Erfolge, aber muss man auch schauen, wie lang es so weitergeht. Dieses lineare Denken, nicht dieses Wenn-Dann. Mhm. Und das ist gerade psychisch nicht anwendbar meistens. Mhm. Aber da sind wir halt stark drin, ist auch Kulturfrage. Das, was ich jetzt so sage, das sind eigentlich, könnte man sagen, so ja fernöstliche, buddhistische oder auch aus der westlichen Kultur durchaus die einen oder anderen Mystiker haben das erkannt, sozusagen. Mhm. Und man kommt zunehmend da drauf. Also auch die Neurobiologie kommt zunehmend dahin.
Sehr spannend.
Das ist die Geschichte, ja.
Apropos hinkommen, ich hätte schon noch ganz schnell etwas aus unserer Rubrik zugeschickt für dich, obwohl wir mit der Zeit schon etwas länger geworden sind, aber du kannst ja kurz antworten,
wenn ja, du magst. Ja, das kann ich ja sehr gut. Ich bin ein Kurzantworten, bin ich ja sehr
da
gut.
Da bist du Meister.
Da bin ich Weltmeister.
Wir probieren das jetzt. Ja. Und zwar hat mich die Frage erreicht von der Lisa aus Perg, ja. Und zwar, sie wollte wissen, ob dir das Thema Tod und Sterben eigentlich nie langweilig oder zu viel wird.
Nein.
Das wäre kurz beantwortet.
Ja, nein. Nie. Kann nicht passieren, weil das Thema Tod und Sterben, ne, alles, was wir jetzt da die letzte Stunde geredet haben, hat auch mit dem Thema zu tun. Ne? Also das sich wahrnehmen, andere wahrnehmen, wie es einer gerade geht, braucht man extrem in der Begleitung von Betroffenen. Ne? Mhm. Wenn von der Mutter das Kind gestorben ist und dann ist der Mitmensch eingeladen, ihr mit dieser Haltung zu begegnen, sie wahrzunehmen, ne? Und nicht mit einem Ratschlag kommen oder mit einem Tipp. Ne? Oder der Tod an sich, ne? Dass wir vor diesem Todesmenschen stehen und nichts tun können. Wir können nicht darüber verfügen, ne? Wie wir schon oft geredet haben, wir wissen nicht, wie wir sterben, wir wissen nicht einmal, wie es uns gehen wird, werden wir von Angst zerfressen sein, was könnte man tun, diese Angst nicht spüren, sondern nichts können wir tun. Sind wir wieder vor dem, wir können es nicht machen. Wir können uns nur anschauen quasi und hereinnehmen, dass es ein Teil von uns ist, mit dieser Unverfügbarkeit, mit diesem Nicht-Machen-Können in Kontakt zu kommen. Und das ist im Prinzip das, was wir jetzt geredet haben. Und alles, was wir jetzt die letzte Stunde geredet haben, könnte man meinen, ja, aha, da reden sie auch über sowas bei dem Mund-Aus-Podcast, da geht es eigentlich um den Tod. Wir waren da ganz im Thema. Ne? Mhm. Ja, nein, ist nicht fad. Nein.
Wie denn? Ne? Ist nicht fad. Martin, na, vielen
weißt,
Dank.
Weißt du, was gesagt hast, bevor du dich bedankst, du hast erst gesagt, weil du mich gefragt hast wegen dem Mann, weil der Sanitäter war oder so. Und
Da
ist mir eingefallen, das könnte man an der Stelle platzieren. Es gibt einen super Podcast, der heißt Blaulichthelden.
Ja.
Das macht ganz ein toller Typ. Der Marcel Gilic heißt der, den kennen manche Leute vielleicht sogar, weil er Ö3-Moderator ist. Und der betreibt diesen Podcast und der ist total interessant. Und dieser Podcast ist natürlich jetzt nur um einen Aspekt reicher, weil ich dort zu Gast war. Und ja genau, da gibt es jetzt die Folge 68, ne, heißt Letzte Hilfekurs, Tod und Trauer im Einsatz.
Perfekt.
Und dieser Podcast ist überhaupt interessant für Leute, die Einsatzkräfte sind, bei der Feuerwehr sind. Der Podcast ist auch eben speziell für Feuerwehrleute, aber auch für Nicht-Feuerwehrleute sicher interessant. Und ich habe da zu Gast sein dürfen, war ein tolles Gespräch mit dem Kilic Marcel, ganz ein toller Gesprächspartner. Da möchte ich die Hörerinnen und Hörer einladen, da mal hinzuschauen zu diesem Blaulichthelden.
Blaulichthelden. Ja, toller genau. Titel. Ja,
oder auch Homepage www.blaulichthelden.at und der Podcast heißt immer so Blaulichthelden.
Und du bist die Folge 68.
Ich bin die Folge 68, hat er mir geschickt. Ja. Genau, das ja, gut. War sehr nett. Da war ich bei ihm in Wien zu Besuch. Und
bin schon gespannt, werde ich mir anhören. Ja. Dir, Martin, für heute auch nochmal danke, auch für diese Einblicke in deine Praxis, auch in Linz. Ich bin da ja auch schon öfter gesessen, wenn auch nicht als Klientin, aber so viel kann ich sagen. Schau, wie schnell er da ist. aber so viel kann ich sagen. Es ist ein sehr, sehr angenehmes und schönes Ambiente bei dir. Auch sehr schöne, große, bequeme Sessel. Und ja. Deine Blumen musst du ein bisschen öfter gießen, bitte. Gell? Also,
nein, das tue ich meistens oft, das kenne ich da nicht aus. Entweder du jetzt für oder 2 Kilo, ich kaufe mir jetzt dann Plastik.
Na, oder jeder, der vielleicht sich jetzt angesprochen fühlt und bei dir mal einen Termin buchen möchte, bitte bei dieser Gelegenheit die Pflanzen checken.
Nein, ich tue sie meistens übergießen.
Übergießen, nein, ich bitte dir aber Wahnsinn. Na gut, also doch.
Das ist ein Elend.
Okay. Und aus @gmx.net wollte ich noch sagen, unsere E-Mail-Adresse oder eben auch per Direktnachricht auf unseren Facebook-Profilen. Bei mir geht es auch über Instagram, dass man uns Fragen, Wünsche, wie auch immer, zum Podcast schicken kann. Mhm. Yes. Gut, mein Lieber. Dann genießen wir noch ein bisschen die Ferienend- und Neuanfangsstimmung und hören uns dann in ein paar Wochen wieder.
Genau, da wird es vielleicht unheimlich, oder? Könnte sein.
Ja, mit Sicherheit.
Könnte gruselig werden.
Danke. Danke dir.
Danke und aus.